Sprüche 14, Vers 17. Der Jähzornige begeht Narrheit und der Ränkeschmied wird gehasst. Der Jähzornige ist aufbrausend und handelt unüberlegt. Jähzorn ist wie ein Feuer, das alles verbrennen kann. Habt ihr schon mal einen solchen Menschen erlebt oder leidet ihr vielleicht sogar selber darunter? Ja, ich sehe schon. Also, und wer das selber weiß, der weiß auch, die Umwelt leidet unter jähzornigen Menschen. Und auch die Jähzornigen selber, soweit sie es bemerken. Und wer das nicht schon mal selber an sich erlebt hat, wer würde nicht darunter leiden? Der einzige Ausweg ist, bitte Gott, den Herrn, dass er dir den Jähzorn wegnimmt und dass er dir eine heilige Gelassenheit schenkt, dass du dich nicht in alles reinsteigern musst, dass du nicht aufbrausen musst, sondern, ja, wie man sagen kann, erstmal einen Kieselstein unter die Zunge legen oder den Raum verlassen, in den Keller gehen, dort beten oder draußen in die Natur. Man kann auch sagen, den Dampf ablassen, bevor man alles zerstört durch die zornige Zunge. Der Jähzorn, der ist sehr zerstörerisch. Aber noch schlimmer ist der Ränkeschmied, denn der handelt bewusst böse. Der Jähzornige, der leidet oft noch darunter, aber der Ränkeschmied, der Hinterlistige, das ist wirklich böse. Er handelt bewusst zerstörerisch und will dem anderen schaden, er will ihn hereinlegen, ihm eine Falle stellen, damit der andere zu Fall kommt und er dann umso besser dasteht. Denn wenn man anderen schaden will, hängt es immer damit zusammen, dass man selber besser dastehen will. Oder es ist Rache oder ähnliche niedrige Beweggründe. Jähzorn ist eine schlechte Eigenschaft, eine schlechte Charaktereigenschaft, wo man Gott um Heilung bitten kann. Und wer ein Ränkeschmied ist, für den gibt es nur eins, umzukehren von seiner Sünde, darüber Buße zu tun und sagen, Herr, vergib mir, ich will nicht mehr das Böse dem anderen antun, sondern das Gute in seinem Leben vermehren. Wenn du ein Ränkeschmied bist, wenn du anderen schaden willst, dann kehre von diesem bösen Weg um, sinne auch nicht auf Rache. In der Bibel heißt es, die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir dürfen es dem Herrn hinlegen. Wir sollen uns nicht selber rächen. Das war Vers 17. Lese ich nochmal. Der Jähzornige begeht Narrheit und der Ränkeschmied wird gehasst. Wenn nämlich seine Ränke offenbar werden, seine Verschwörungen, also böse Verschwörungen in dem Fall, dann kommt der Hass der Menschen auf ihn, der Betroffenen und auch der Umwelt. Und den Hass Gottes, den hat er ohnehin. Aber die Liebe Gottes lädt ihn ein zur Umkehr. Denn Gott hasst Sünde, aber er möchte, dass der Sünder umkehrt. Er bietet ihm immer wieder seine liebende Gnade an. Vers 18. Die Einfältigen erben Narrheit, die Klugen aber werden mit Erkenntnis gekrönt. Einfältig, das heißt naiv, so soll man nicht bleiben, sondern wir sollen uns von Gottes Wahrheit und weisen Menschen belehren lassen. Menschen, die in der Weisheit Gottes gegründet sind. Je mehr du in der Erkenntnis des Guten und der Wahrheit wächst, desto mehr wirst du in das Bild Gottes verwandelt. Und desto mehr werden auch andere Menschen deinen guten Rat suchen. Erkenntnis, und zwar geistlich und biblisch begründete Erkenntnis, ist die Krone eines gerechten, gottesfürchtigen Menschen. Die Einfältigen erben Narrheit, die Klugen aber werden mit Erkenntnis gekrönt. Vers 19. Die Bösen müssen sich beugen vor den Guten und die Gottlosen an den Toren des Gerechten. Die Brüder des Stammvaters Josef haben ihn in die Sklaverei verkauft. Das kann man nachlesen im ersten Buch Mose in der zweiten Hälfte. Aber was geschah? Josef, der war zwar zunächst in Sklaverei und dann in Gefangenschaft, aber er wurde befreit durch die Gnade Gottes, der ihm große Gaben geschenkt hat. Und er stieg auf zum Vizekönig in Ägypten, also zum zweiten nach dem Pharao. Und als dann Hungersnot in Israel war, dann kamen die Brüder nach Ägypten, denn dort wussten sie, dass ein weiser Herrscher, und das war in dem Fall ja Bruder Josef, der das von Gott erkannt hatte, dass Hungersnot kommen würde, dass ein weiser Herrscher, in dem Fall der Vizekönig, Getreide hatte einlagern lassen für die 7 Jahre der Hungersnot. Und dort wollten sie Korn holen und mussten sich beugen vor ihrem Bruder, ohne ihn sofort zu erkennen. Erst als Josef den Zeitpunkt für gekommen sah, hat er sich ihnen zu erkennen gegeben. Und dann haben sie ihre Sünde an ihrem Bruder bitter bereut. Bitter bereut. Er hätte sie alle töten lassen können, hat es aber nicht getan, aus Gnade. Er war anders als seine Brüder. Und das ist eine schöne Illustration, eine wirkliche Begebenheit von Vers 19. Die Bösen müssen sich beugen vor den Guten und die Gottlosen an den Toren des Gerechten. Ja, und wie ist es bei uns? Sind wir auch manchmal in böser Gesinnung, wollen anderen Übles tun, aber die anderen zahlen es uns nicht heim. Und wie klein stehen wir dann da, wenn wir bereuen müssen, du, was ich gegen dich im Herzen führte, das war nicht gut. Oder ich habe üble Worte über dich verbreitet. Dann stehen wir so klein mit Hut da und müssen, wenn wir aufrichtigen Herzens sind, um Vergebung bitten. Die Brüder Josefs haben ihre Sünde bereut. Bereust auch du deine Sünde gegenüber anderen Menschen? Wenn wir in unsere Zeit schauen, dann scheint auf der Erde zurzeit das Böse zu herrschen. Satan als Fürst dieser Welt übt seine Einflussbereiche aus, aber wir wissen, dass Gott es nur zulässt. Es wurde ihm gegeben, die Heiligen zu töten, heißt es über das Tier aus dem Meer, den Antichristen, in Offenbarung 13. Satan weiß, dass er wenig Zeit hat, gemäß Offenbarung 12. Und das ist unser Trost, er führt eigentlich seine letzten Kämpfe und Rückzugsgefechte, bevor der endgültige Sieg Jesu offenbar wird, der als der Sieger von Harmageddon kommen wird und den Antichristen und falschen Propheten richten. Und dann nach dem tausendjährigen Reich wird auch Satan endgültig eingesperrt im Gefängnis der Dämonen. Satan hat wenig Zeit, um doch die Letzten zu verführen. Aber wir wissen, am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus bereits den Sieg errungen. Und auch bezüglich Satan und Dämonen gilt, die Bösen müssen sich beugen vor den Guten und die Gottlosen an den Toren des Gerechten. Der Gerechte hat der Schlange den Kopf zertreten, der Herr Jesus selber. Und alle, die zu Jesus Christus gehören, werden mit ihm im tausendjährigen Reich herrschen und in Ewigkeit im himmlischen Jerusalem bei ihm sein. Und ich hoffe, wir alle, die wir das hören, gehören dazu. Vers 20. Ein Armer wird sogar von seinem Nächsten gehasst, ein Reicher aber hat viele Freunde. Ist es nicht so? Dem Reichen laufen die Freunde zu. Warum? Weil sie Anteil an seinem Reichtum haben wollen. Die allermeisten haben solche niedrigen Motive. Aber es sind keine echten Freunde. Alle, die nur auf das Materielle schielen, laufen weg, wenn Not kommt. Sobald der Reiche arm wird, sind auch solche falschen Freunde weg. Und die Frage stellt sich auch für uns, hast du echte Freunde, die dir auch dann beistehen, wenn du in Not kommst? Hast du echte Freunde, die auch dann deine Freunde sind, wenn du nicht so ein Reicher bist, sondern ein armer Schlucker, der gerade so durchkommt? Die nichts von dir wollen, sondern die einfach Freunde sind, weil sie dich lieb haben. Ich war auch schon in schwerer Lebenskrise und da hat sich gezeigt, wer echte und falsche Freunde sind. Da hat sich offenbart, dass dann eigentlich nur wenige übrig geblieben sind, wo es mir richtig schlecht ging. Aber es waren gute Freunde, mit denen ich zum Teil noch bis heute Kontakt habe. Einer davon kam gestern Abend. Ein echter Freund erweist sich in der Not und nicht in den Sternstunden des Lebens. Das möchte ich einfach uns zur Tröstung, aber auch zur Warnung mitgeben. Deshalb prüfe dich, ob du einem anderen ein echter Freund bist, der nicht auf sein materielles schielt, sondern auf ihn selber, dass du ihn einfach lieb hast als Mensch, als Mitmensch, als Bruder, als Schwester, wie auch immer. Oder hat die Freundschaft falsche Motive, dann beende sie lieber, bevor du dem anderen und dir selber etwas vormachst. Nochmals, das war Vers 20. Ein Armer wird sogar von seinem Nächsten gehasst, ein Reicher aber hat viele Freunde. Es ist traurig, wenn ein Armer von seinem Nächsten gehasst wird, weil er arm ist. Das sollte nicht sein. Gerade die Armen brauchen Hilfe und brauchen gute Freunde. Der allerbeste Freund ist der Herr Jesus. Wir gehen weiter zu Vers 21. Und das hängt damit auch ein bisschen zusammen mit Vers 20. Da heißt es, wer seinen Nächsten verachtet, versündigt sich. Aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Mitmenschen nicht nach Sympathie und Antipathie beurteilen. Ach, der hat ein sympathisches Gesicht. Da möchte ich mehr Kontakt haben. Aber der da drüben, oh nee, der gefällt mir nicht, wie der aussieht schon und so. Das Äußere macht ja manchmal auch was aus. Wenn wir ehrlich sind, sind wir alle gefährdet. Ja, auch nach Gesicht, nach dem Auftreten, vielleicht nach der Kleidung. Vielleicht riecht jemand auch komisch. Ja, es gibt natürlich Menschen, die pflegen sich auch nicht. Und lauter solche Dinge, das sind alles Faktoren, die beitragen auch zu Sympathie und Antipathie. Oder einfach Menschen, die ganz anders sind als ich selber. Ich weiß noch im Studium, da hatten wir einen neuen Studienkollegen und da haben viele einen Bogen gemacht. Der war irgendwie, ja, auch so ein bisschen Einzelkind. Ich bin ja auch Einzelkind. Das sind alles ein bisschen sonderbare Leute so, die sich noch nicht abschleifen konnten an ihren Geschwistern. Da hat mir einer gesagt über den, wenn ich den schon sehe, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Also richtig unsympathisch war der für viele. Und ich hatte auch erst Probleme mit ihm, aber nachher wurden wir doch sehr enge Freunde. Wir haben sogar bis heute noch Briefkontakt. Also, man darf nicht nach dem ersten Eindruck und nach dem Augenschein urteilen. Wobei ich euch aber auch sagen möchte, der erste Eindruck ist oft entscheidend, wie man Menschen kennenlernt. Deshalb, wenn du dich irgendwo neu vorstellst, in der Firma oder so, so wie du auftrittst, wie dich kleidest, wie du sprichst, der erste Eindruck ist entscheidend. Aber das darf nicht ausschlaggebend sein. Mir hat mal ein sehr weiser, älterer Bruder gesagt, man muss Menschen mögen. Kann man sich gut merken, dieses M, man muss Menschen mögen. Und muss, ist natürlich immer schon so ein bisschen eine Sache, man sollte Menschen mögen. Versuche jeden Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und als Individuum, ja, als Original zu lieben. Wir sind hier auch eine bunt zusammengewürfelte Gruppe lauter Originale, aber wir lernen immer mehr einander zu lieben, auch wenn wir unterschiedlich sind. Man muss sich auch aneinander abschleifen, dass wir immer mehr in das Bild Jesu gleichgestaltet werden. Jeder ist anders und oft völlig anders als ich. Es gibt manchmal auch Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Nimm die Andersartigkeit deines Mitmenschen an. Verachte ihn nicht, wenn er nicht so ist oder reagiert, wie du es erwarten würdest. Oft denkt man ja, der muss jetzt ja genauso antworten, wenn ich die Frage stelle, dann kommt was ganz anderes. Erlebe ich auch manchmal bei meiner Frau, obwohl ich da schon recht gut weiß, wie sie antworten wird. Aber manchmal gibt es auch da Überraschungen und das muss man aber auch bereit sein anzunehmen. Denn jeder Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen und wertvoll. Ja, man sollte Menschen mögen, aber auch gerade den Armen und Elenden, denn alle anderen womöglich meiden. Die brauchen ganz besonders die Liebe Gottes, die durch uns als Christen zur Wirkung und zur Ausstrahlung kommen sollte. Wer seine Nächsten verachtet, versündigt sich, aber wohl dem, der sich der Elenden erbarmt. Haben wir gehört, Vers 21. Gehen wir weiter, wir haben doch noch einige Verse vor uns. Vers 22. Werden nicht irre gehen, die nach Bösem trachten? Aber Gnade und Wahrheit wird denen zuteil, die nach Gutem trachten. das Böse an sich ist schon ein Irrweg. Denn das Böse ist eingegeben vom Vater der Lüge, von dem Bösen, von Satan selber. Und das Böse führt zum Verderben anderer, aber vor allem auch zum eigenen Verderben. Kehre um vom bösen Weg, solange noch Zeit ist. Höre auf das Wort Gottes und auch auf das Wort der Menschen, die es gut mit dir meinen und dich liebevoll ermahnen. Jage nicht nach dem Bösen, sondern nach dem Guten. Das kann etwa so aussehen: Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich das Gute in dieser Welt fördern? Und gut ist, was Gott in seinem Wort als gut bezeichnet, nicht was Menschen sich ausdenken. Zum Beispiel ist gerade das antichristliche Welteinheitsreich nichts Gutes, obwohl das viele für gut halten werden und denken, das sind alle religiösen Unterschiede beseitigt. Nein, gut ist das, was Gottes Wort gut nennt, nämlich dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist und dass Menschen nur gerettet werden, wenn sie ihn in ihr Herz aufnehmen. Vers 22 war das. Werden nicht irre gehen, die nach Bösem trachten, aber Gnade und Wahrheit wird denen zuteil, die nach Gutem trachten. Jetzt trachte ich nach Gutem und lasse hier ein bisschen Luft rein. Vers 23. Harte Arbeit führt zum Gewinn, bloßes Gerede nur zum Verlust. Mache nicht viele Worte, etwa in der Weise, ich will das und jenes tun, ich werde die Arbeit ganz bestimmt ausführen, aber dann geschieht gar nichts, es bleibt beim leeren Gerede. Nein, lass deinen Worten Taten folgen. Wenn die Taten nicht folgen, dann lieber keine Worte darüber machen. Wenn ich etwas versprochen habe, muss ich es auch halten. Sonst mache ich mich unglaubwürdig und die anderen sind enttäuscht. Und haben vielleicht sogar einen Schaden, wenn sie sich fest verlassen haben, dass ich diese Arbeit ausführe. Zum Beispiel sagt ein Arbeiter, ich werde die elektrische Leitung morgen reparieren. Aber er kommt nicht und dann läuft nichts. Ist der Strom weg und es geht nicht weiter. Das ist ein einfaches Beispiel. Und noch schlimmer im geistlichen Bereich. Ja, ich werde kommen und predigen und dann kommt der Prediger nicht. Selbstverschuldet. Also da steht es nicht im Stau, sondern der hat es einfach schleifen lassen. Sag, ich schlaf lieber aus. Das ist dann sehr traurig, wenn man es versprochen hat und dann nicht tun kann. Wenn jemand krank wird, ist natürlich was anderes. Harte Arbeit führt zum Gewinn, bloßes Gerede nur zum Verlust. Und das gilt für alle Aufgaben, für alle Versprechungen. Wir sollen nicht leere Worte machen, sondern Taten folgen lassen. Sonst sind die Worte ohne Taten sind dann nur Schall und Rauch. Wie war es bei Gott selber und ist es auch bei Gott? Gott sprach ein Wort und es geschah. Gott schuf durch sein Wort. Das sind vollmächtige Worte, voller Macht und Herrlichkeit. Und auch dich, auch durch dich, lieber Mensch, soll auf der Erde etwas Gutes geschehen. Soll nicht nur Worte sein, sondern Taten. Rede dich nicht aus der Verantwortung heraus. Ich kann das jetzt nicht tun, sondern sei fleißig, sei ein Vorbild für andere. Setze deine Gaben und Kraft ein, die Gott dir schenkt. Harte Arbeit führt zum Gewinn, bloßes Gerede nur zum Verlust. Vers 24. Reichtum ist die Krone der Verständigen. Der Kranz der Narren ist ihr Unverstand. König Salomo war reich, aber vor allem war er auch weise. Für ihn war Reichtum die Krone der Weisheit, die Gott ihm geschenkt hatte. Er hatte beides. Weil er weise war und zunächst Gott gehorchte, segnete Gott ihn auch mit Reichtum. Später fiel Salomo leider von Gott ab, verführt durch seine vielen götzendienerischen Frauen aus allen möglichen Völkern, mit denen er sich praktisch verbinden wollte und die Macht dadurch ausweitete, indem er die einfach heiratete, ja, da wollte er so mit allen Frieden machen, taktisches Regieren, aber hat dann auch den Tempel gebaut. Ja, die haben gesagt, jetzt baust du auch meinem Gott einen Tempel und deinem Gott, dann werden wir Frieden haben, hat sich da verführen lassen. Aber ich habe Hoffnung für Salomo, denn das Buch Prediger gilt als sein Alterswerk. Und da hat er gesagt, das ist alles ganz eitel. Auch die vielen Frauen und auch all diese irdischen Dinge. Und da merken wir, dass er wieder ein gottesfürchtiger Mann war. Von daher denke ich, dass er doch gerettet ist. Und Gott hat ihm in seiner guten Zeit auch diese vielen, vielen Tausende wohl Sprüche geschenkt. Ja, also Salomo war reich, aber vor allem weise. Natürlich, nicht jeder weise Mensch ist auch materiell reich. Aber jeder weise Mensch ist reich an geistlichen Gaben. Das ist sein Besitz. Und deshalb heißt es hier in Vers 24, Reichtum ist die Krone der Verständigen. Auf jeden Fall dieser geistliche Reichtum, die Geistesgaben, die der Herr schenkt, neutestamentlich gesagt. Während der Kranz der Narren, die Krone der Narren, ihr Unverstand ist, ihre Torheit. Lasst uns bitten, dass Gott auch uns die richtige Weisheit schenkt, damit wir unsere Gaben für ihn und unseren Nächsten einsetzen. Ich gehe weiter zu Vers 25 in Kapitel 14. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. Wenn du ehrlich aussagst vor Gericht, dass einer, der als Mörder angeklagt ist, nicht schuldig ist, dann rettest du sein Leben vor Gefängnis oder Tod. Sei ehrlich und wahrhaftig vor Gericht, aber auch in deinem persönlichen Umgang. Wir haben schon mehrfach ähnliche Sprüche gehört und es wird immer wieder betont, weil offenbar nehmen es viele Menschen nicht so genau mit der Ehrlichkeit. Deshalb immer wieder die Ermahnung ist notwendig, auch für uns selber. Und ein anderes Gebiet, das noch wichtiger ist, wenn du verlorenen Menschen Jesus Christus als den einzigen Weg zum ewigen Leben verkündigst, als treuer Zeuge Jesu, dann rettest du diese Menschen vor dem Ort ewiger Qual. Deshalb heißt es, ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen. Wenn du ein Zeuge der Wahrheit bist, ein Zeuge Jesu, dann rettest du Seelen. Also beziehungsweise besser gesagt, der Herr rettet durch dich Seelen vor dem ewigen Tod. Deshalb sei kein stummer Hund, wie man heute sagen würde, sondern ein lebendiger Zeuge der Wahrheit in Jesus Christus. Zerbrich dadurch das Lügengeflecht Satans, der Menschen in falscher Sicherheit wiegen und vom schmalen Weg abhalten will. Das war kurz ein Hinweis zu Vers 25. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen, wer aber Lügen vorbringt, der ist ein Betrüger. Vers 26. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird auch seinen Kindern eine Zuflucht sein. Ich habe es gelernt und praktiziere das auch auf der Straße, wenn ich Missionseinsätze mache. Folgenden Kernsatz, das sind nur drei Worte, das könnt ihr euch gut merken. Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Nochmal, Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Ich würde nicht auf die Straße gehen und christliche Schriften verteilen und mit Menschen sprechen, wenn ich Menschenfurcht hätte. Von Natur aus bin ich auch ein ängstlicher Mensch, wie wahrscheinlich wir alle. Aber die Ehrfurcht vor Gott, die ist größer. Und die Liebe zum Herrn treibt uns zu den Menschen, sodass wir die Menschenfurcht ablegen können. Wir machen seit Gründung der Gemeinde vor 12 Jahren im Schnitt jeden Monat einen Missionseinsatz. Mehr auch nicht, weil das würde uns überfordern. Dann wird es irgendwann nachlassen. Aber so haben wir das schon über viele, viele Jahre durchgehalten. Nicht alle, aber doch ein fester Stamm, der immer wieder dabei ist. Und wir erleben das wirklich, auch wenn Menschen uns manchmal anpöbeln, beleidigen, verfluchen. Dann segnen wir und laden sie umso mehr ein und sagen, jetzt hast du die frohe Botschaft gehört, du hast die Möglichkeit, gerettet zu werden. Es ist deine Entscheidung. In der Ehrfurcht vor Gott sagen wir das. So wie die Apostel vor dem Hohen Rat, denen man das Predigen verbieten wollte. Und dann haben sie gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer den Herrn fürchtet, der muss vor Menschen nicht mehr panische Angst haben. Denn Menschen können zwar den Leib töten, aber sie können uns nicht das ewige Leben rauben. Und der Herr selber hat gesagt, dass er in der Verfolgung seinen Kindern Mund und Weisheit geben wird, dem selbst die Feinde nicht widerstehen können. Der Herr wird uns stärken und hindurchtragen. In der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Er wird seinen Kindern eine Zuflucht sein. Auch im nächsten Vers 27 geht es um die Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Gottes Furcht kann uns auch vor Fehltritten bewahren. Da, wo keine Ehrfurcht vor Gott ist, fällt der Mensch sehr schnell in Sünde. Und das ist heute das große Problem in unserer Gesellschaft. Da fehlt die Gottesfurcht, deshalb wird so viel gesündigt. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, ich rede bewusst von Ehrfurcht, nicht von vor panischer Angst, sondern es ist ein Respekt gegenüber dem, der uns geschaffen hat, der uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Ein liebender Vater. Ehrfurcht. Deshalb erhebe ich mich in der Regel auch beim Gebet, weil das kann mich nicht auf dem Stuhl halten, diese Ehrfurcht vor Gott, oder wir knien und beugen uns vor ihm. Ich kenne sogar einen Bruder, der wirft sich vor Gott auf den Boden. Und das ist diese Ehrfurcht vor dem, der völlige Macht über uns hat. Und diese Gottesfurcht, die kann uns auch vor Fehltritten bewahren. Dass wir denken, wenn das der Herr jetzt sehen würde, was ich da denke, rede oder tue, würde ihm das gefallen? Also es ist nicht die Angst, die uns vor der Sünde bewahrt, aber die Ehrfurcht vor Gott. Ich hoffe, ihr habt es richtig verstanden. Natürlich auch das Gericht Gottes und die Hölle. Aber wer sich jetzt nur aus Angst vor der Hölle bekehrt, ich bin überzeugt, es wird keinen großen Bestand haben. Wenn es nicht in erster Linie die Liebe zum Herrn ist, die uns zur Umkehr führt. Die Liebe Gottes ist es, die uns zur Umkehr treibt. Aber natürlich auch seine Heiligkeit. Also, Gottesfurcht kann vor Fehltritten bewahren. Gott sieht alles, er liebt uns und will uns vor der Sünde warnen, weil er es gut mit uns meint. Er reicht uns seine rettende Hand. Und wenn wir gefallen sind in Sünde und es bereuen, dann vergibt er uns auch gerne und so fort. Aber wir sollen auch wirklich zu ihm umkehren und wir dürfen das immer wieder tun, solange wir auf dieser Erde leben und angefochten sind. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Und wir wissen ja, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Aber das ewige Leben haben wir in Jesus Christus. Vers 28, ein ganz neues und sehr, sehr aktuelles Thema auch für unsere Zeit. Da heißt es, in der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit des Königs, aber das Schwinden der Bevölkerung ist der Untergang des Fürsten. Habt ihr gemerkt, wie aktuell das ist? Das ehemals christliche Abendland stirbt aus. Wegen Selbstverwirklichung wollen viele Menschen keine Kinder mehr bekommen. Über uns ergeht ein Gericht. Es werden jedes Jahr über 100.000 Kinder allein in Deutschland durch Abtreibung im Mutterleib getötet. Jedes Mal eine Großstadt, die ausgelöscht wird. Da wundert man sich nicht, dass das Rentensystem am Zusammenbrechen ist und das Rentenalter immer höher gesetzt wird. Gleichzeitig strömt der Islam herein. Auch ein Gericht Gottes über das ehemals christliche Abendland, dass hier ein fremder Gott hier sich ausbreitet mit seinen Bauwerken, mit kräftigen jungen Männern, die hier versuchen, deutsche Frauen zu heiraten und dadurch auch den Islam zu verbreiten. Das ist auch ein Gericht Gottes. In Kleinasien ist das geschehen, das war ja früher nicht islamisch, waren ja die Sendschreiben. Aber es heißt auch, du hast die erste Liebe verlassen. Und mancherlei Gerichtshofe Gottes schon damals im ersten Jahrhundert. Und dann hat sich das ab dem 7. Jahrhundert, 6. 7. Jahrhundert erfüllt. Und sie standen ja auch schon Konstantinopel, damals hat man es noch zurückgehalten, jetzt aber strömt es ungehindert herein. Unsere Bevölkerung schwindet, dafür kommen andere Religionen herein und versuchen, den letzten Rest an christlichem Glauben auszulöschen, und dann tun noch liberale, bibelkritische Theologen das ihre dazu, und die Presse, die jeden Missbrauch in Kirchen hochbringt, aber bei den grünen Bewegungen verschweigt, die tun auch das Notwendige hinzu, das Christentum mit Stumpf und Stiel auszurotten. Das ist eine geplante Aktion, hinter der letztendlich Satan steht, und seine Helfershelfer sind ja tausendefach am Werk. Eine globalistische, vermischte Weltgesellschaft ist am Entstehen, die dem Antichristen den Weg bereitet. Er wird über alle Nationen herrschen, über alle Menschen außer denen, die im Buch des Lebens stehen, die Jesus auch inmitten der antichristlichen Zeit die Treue halten. Ich kann nur sagen, wir sollten da nicht mitmachen, wir sollten widerstehen, Jesus treu bleiben. Und wenn es hier um die Menge des Volkes und das Schwinden der Bevölkerung geht, da gilt nach wie vor, soweit der Herr schenkt, ist nicht jedem geschenkt, auch der Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Es gibt manchmal ganz super fromme Christen, die sagen, in dieser Endzeit kann man doch keine Kinder mehr bekommen. Aber ich sage, liebe Seele, das widerspricht dem Wort Gottes, deine Haltung. Wir wissen nie, wie viel Zeit noch ist. Und es gab immer Generationen, auch im 30-jährigen Krieg, auch in den Weltkriegen. Da waren auch schlimme Zeiten, wo viele Menschen getötet wurden. Auch da haben die Menschen noch Kinder bekommen, und genauso jetzt in der Endzeit. Lasst uns auch in dieser Endzeit, so wo es der Herr schenkt, noch Kinder bekommen und Jesus dienen, der dem Antichristen und seinem Gefolge ein Ende machen wird, mit der Schar seiner Erlösten. Soweit, man könnte ja noch viel mehr darüber sagen, zu Vers 28. In der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit des Königs, aber das Schwinden der Bevölkerung ist der Untergang des Fürsten, also eines Volkes. Noch einige Verse bis Vers 35, wir kommen jetzt zu Vers 29. Wer ruhig bleibt, hat viel Verstand, doch wer aufbraust, zeigt nur seine Unvernunft. Bist du ruhig und geduldig oder aufbrausend und unbeherrscht? Wir haben vorhin vom Jähzorn schon gehört. Nun, der Herr Jesus im Herzen kann die innere Ruhe und Gelassenheit und Ausgeglichenheit schenken. Bitte ihn um Hilfe und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Gott will und kann dein Wesen verändern, damit du und deine Umgebung in Frieden leben können. Wenn du aber aufbrausend bist und nicht auf Gott hörst, das zeigt deine Unvernunft. Vers 30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Andere Übersetzungen sagen Leidenschaft. Gelassenheit heißt, belastende Dinge nicht zu nah an sich heranlassen. Nicht heranlassen, gelassen bleiben. Bringe belastende Dinge im Gebet zu Gott. Wirf deine Sorgen auf ihn, damit du innerlich ruhig bleiben kannst, egal wie schwer die Umstände sind. Du darfst Gott, den Herrn, bitten, dass er die Situation ändert, die dich belastet. Leidenschaft und Eifersucht dagegen machen dich und die anderen kaputt. Das hat mal jemand definiert, das steht so nicht in der Bibel. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Schon mal gehört? Wiederholst du mitschreiben? Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Oh, wie schlimm ist es, wenn man in einer Ehe sich nicht mehr vertraut, ob begründet oder unbegründet. Vielleicht ist tatsächlich mal was passiert, dass jemand nicht treu war. Und das ist schlimm, das ist sehr belastend für den anderen Ehepartner. Aber wenn ein solcher Mensch ernsthaft es bereut und Vergebung bittet, dann sollte der andere sie ihm auch nicht verwehren. Ihm zumindest eine Bewährungszeit geben, wo man das Vertrauen wieder wachsen kann. Ja, man sollte jeder Ehe eine Chance geben. Und das gilt auch allgemein. wo wir von Menschen enttäuscht wurden oder vielleicht auch selber andere Menschen enttäuscht haben, da geht es nur über den Weg der Buße und der Vergebung und Versöhnung. Wo ein Teil nicht versöhnungsbereit ist, ist eine Beziehung kaputt. Gerade auch in Ehen, deshalb gibt es so viele Ehescheidungen. Einer möchte vielleicht die Versöhnung, der andere nicht. Aber ich sage, es gehören zur Versöhnung immer zwei oder noch mehr Menschen, auch zwischen Völkern. Da müssen Verhandlungen sein. Aber wo das nicht geschieht, wo eine Seite oder vielleicht beide oder alle Seiten stur bleiben, da ist der Schaden dann sehr groß. Ja, wie traurig, gerade bei Scheidungsregen. Der eine möchte die Scheidung nicht, der andere will sie. Und wenn der eine nicht nachgibt oder bereit ist, dann ist da nichts mehr zu machen. Auch wenn der andere noch so sehr darum ringt. Wo Vertrauen enttäuscht wurde, vergib und biete Umkehr und Versöhnung an. Das ist der geistliche Weg. Und da zeigt sich auch das Christsein. Der, der versöhnungsbereit ist, das ist der, der dem Gebot Jesu folgt. Der, der es ablehnt, der folgt nicht dem Wort Gottes, das uns immer wieder aufruft. Wenn ihr den Menschen ihre Fehltritte nicht vergebt, wird der Herr euch auch nicht vergeben. Deshalb sollen wir von uns aus vergeben und den ersten Schritt tun. Wie ist es jetzt mit dem Abendmahl? Kann man zum Abendmahl gehen, wenn man eine zerbrochene Beziehung hat? Man kann dann gehen, wenn man selber alles versucht hat, die Beziehung zu heilen. Die Schuld bleibt dann beim anderen, wenn er nicht in diese ausgestreckte Hand einschlägt. Sonst könnten viele von uns vielleicht nie zum Abendmahl gehen, weil wir haben sicherlich auch schon viele von uns mit Menschen Stress gehabt oder zerbrochene Beziehungen oder was auch immer. Aber wir sollten immer den ersten Schritt tun und dann dürfen wir auch fröhlich zum Abendmahl gehen. Das war einige Hinweise zu Vers 30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht bzw. Leidenschaft ist Fraß in den Gebeinen. Wenn du eine bittere Wurzel im Herzen hast, lass nicht zu, dass die immer weiter wuchert. Bitte den Herrn, dass er sie wegnimmt. Lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Gehen wir weiter zu Vers 31. Wer Schwache bedrückt, verhöhnt deren Schöpfer. Doch wer Hilflosen hilft, ehrt den, der sie geschaffen hat. Der Herr Jesus sagt, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wie kann das möglich sein? Nun, gerade in den geringsten Brüdern wird der Herr Jesus konkret. Die geringsten Brüder sind Schwache, Hilflose, Kranke, Gefangene, Einsame, die Menschen so am Rand der Gesellschaft. Übersieh sie nicht. In ihnen kann dir Jesus begegnen, der selber schwach wurde um unseretwillen. Und bedenke, in unserer eigenen Schwachheit kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Denn auch wir sind schwach, wenn wir ehrlich sind. Im Schwachen verherrlicht sich Gott und nicht in eingebildeter Autonomie und Stärke. Wir alle sind schwach und brauchen Gottes Hilfe. Und wir sollten andere Schwache nicht übersehen und schon gar nicht sollten wir sie unterdrücken. Die Schwäche des anderen dürfen wir niemals ausnutzen, sondern als Christen ist unser Auftrag, ihnen zu helfen, damit sie im Herrn gestärkt werden, dass sie wieder auf die Beine kommen, auch in unserer Gesellschaft, auch in der Gemeinde, keine Außenseiter sein müssen. Auch da ist oft eine Not, dass Menschen es nicht schaffen, in einer Gemeinde anzukommen, Gemeinschaft zu erleben. Also ich habe mich darauf spezialisiert, gerade auf Menschen, die da so oft allein sitzen, auf die keiner zugeht, warum auch immer, weiß es nicht. Und das sollten wir alle machen. Wenn wir alle auf Gäste zugehen, auf Neue, auf solche am Rand der Gesellschaft und auch in den Gemeinden, dann wird wunderbare Gemeinschaft entstehen. Dann werden diese Menschen aufblühen und auch Kraft bekommen, ihrerseits wieder auf andere zuzugehen. Und das ist dann ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Einer hilft dem anderen und wir alle sind getragen. Und die Basis ist die Liebe Jesu Christi. Wer Schwache bedrückt, verhöhnt deren Schöpfer. Doch wer Hilflosen hilft, ehrt den, der sie geschaffen hat. Wir haben noch 4 Verse, heute ein bisschen mehr. Immer ein halbes Kapitel, wisst ihr ja. Vers 32. In seinem Unglück kommt der Gottlose um, doch wer mit Gott lebt, ist auch im Tod noch geborgen. Ja, der Gottlose, er kommt in seinem Unglück um, er wird ewig verloren sein, wenn er nicht rechtzeitig umkehrt zu seinem Schöpfer und Erlöser. Aber wer mit Gott lebt, wer hier die Entscheidung getroffen hat, ja, Herr Jesus, ich möchte dich lieben, möchte dein Kind sein, schenk mir neues Leben durch deinen Heiligen Geist, der wird zwar durch das Todestal gehen müssen, aber er ist im Tod noch geborgen. Und es ist interessant, dass hier im Alten Testament auch schon die Auferstehungshoffnung durchklingt. Manche meinen erst im Neuen Testament. Nein, es gibt viele Stellen, auch schon im Alten Testament, wo von der Hoffnung nach dem Tod die Rede ist. Wenn wir allein schon auch an das Buch Hiob denken, wo der Aufruf kommt in Bitten all dieser unglaublichen Not. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und genauso hier, wer mit Gott lebt, ist auch im Tod noch geborgen. Er wird durch das physische Todestal gehen, aber gleich nach dem Tod ist er im ewigen Leben beim Herrn. Es geht weiter und er darf Jesus schauen. Er darf in ihm geborgen sein. Vers 33. Im Herz des Verständigen lässt die Weisheit sich nieder, doch beim Dummkopf ist sie nicht zu Hause. Das ist ganz klar und logisch. Die Weisheit, die wohnt nur beim Weisen und nicht beim Tor oder beim Narren. Was muss man tun, damit die Weisheit überhaupt in das Herz einzieht? Die ist ja nicht einfach so da. Wir werden ja nicht weise geboren als Säuglinge. Nun, damit die Weisheit in dein Herz zieht, muss das Herz erst vorbereitet sein. Wie wird mein Herz vorbereitet, damit die Weisheit einziehen kann? Die Voraussetzung ist natürlich, dass du ein Gotteskind bist. Denn nur dann kann die göttliche Weisheit in dir wohnen. Die Gottesfurcht sollte in deinem Herzen wohnen und dein Herz sollte gereinigt sein durch das heilige Blut Jesu Christi. Und auch wenn du auf Erden nicht vollkommen bist, wenn ich du sage, meine ich mich auch selber immer gleich mit, also wenn wir auf Erden nicht vollkommen sind, dann müssen wir keine Sklaven der Sünde sein. Wir werden zwar angefochten und auch immer mal wieder versagen, leider, aber wir müssen, das ist der Unterschied, keine Sklaven der Sünde sein, so wie die Weltmenschen, die ja auch manchmal gar nicht anders können als sündigen und sich darin oft auch noch wohlfühlen. Das ist der Unterschied. Für uns ist Sünde eher so wie ein Betriebsunfall, aber nicht das Natürliche. Wenn also dein Herz vorbereitet ist, dann kann Gottes Weisheit in dein Herz einziehen. Es kann sich in deinem Herzen die Weisheit vermehren, und zwar vermehrt sie sich durch fleißiges Studium des Wortes Gottes, Gemeinschaft mit dem Herrn durch Gebet, durch treuen Besuch der Versammlungen und durch Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Im Herz des Verständigen lässt sich die Weisheit nieder, doch beim Dummkopf ist sie nicht zu Hause. Noch 2 Verse, Vers 34. Und das ist wieder ein sehr, sehr wichtiger Vers. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Wisst ihr, dieser Vers, der steht bei uns in Pforzheim, eingemeißelt auf einen Stein, auf dem Platz der zerstörten Synagoge, die 1938 von den Nazis in der Eiskristallnacht abgebrannt wurde. Steht bis heute dort auf dem Stein, ich wiederhole nochmal diese Inschrift, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Die Nazis haben damals eine Gewaltherrschaft aufgerichtet und das Ergebnis war Verderben. Tötung vieler Menschen, Krieg mit maßlosem Leid. Und ich würde mal so sagen, unser Volk hat sich nie mehr ganz davon erholt. Bis heute leiden wir immer noch unter gewissen Folgen des Krieges. Und ja, wie ist es denn heute? Wird heute das hochgehalten, Gerechtigkeit erhöht ein Volk? Oder herrscht nicht vielmehr auch bei uns zunehmend eine Art von Ungerechtigkeit? Es hat mal jemand gesagt, heutzutage kommt die Gesetzlosigkeit durch das Gesetz. Das klingt paradox. Und zwar dann eben, wenn Gesetze so umgeändert werden, dass sie dem Wort Gottes widersprechen, dass sie der Bibel widersprechen. Etwa den 10 Geboten. Nun, wie heißen zum Beispiel die 10 Gebote? Ich lese jetzt nochmal aus der 2. Tafel. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, nicht Ehe brechen, nicht begehren. In der 1. Tafel geht es um die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Du sollst Gott nicht lästern, ich sage es jetzt mal frei. Ja. Aber wenn man mal schaut im Gesetz, es ist schon noch manches gewahrt, Gott sei Dank. Aber es ist auch vieles aufgeweicht worden. Wenn man allein schon an die Flut von Abtreibungen denkt, Tötung ungeborener Kinder, Mutterleib, an die wieder zugelassene Euthanasie, also Sterbehilfe am Ende des Lebens, aktive Sterbehilfe, davon rede ich, oder manche anderen Dinge, oder die ganze Flut von Ehebrüchen, Unzucht, die zugelassen ist, Perversionen und. Es wird ja immer mehr auf den Leuchter gestellt. Früher war das verboten. Auch Lüge, Korruption, das wird zwar noch nicht so offiziell gut geheißen, aber es ist gang und gäbe, sei es jetzt bei manchen Firmen, sei es in der Politik. Wie oft kommen da Bestechungsskandale ans Licht? Gottes Gebote werden weithin nicht mehr respektiert und leider auch wurden manche Gesetze schon aufgeweicht. Und deshalb gilt der Aufruf, auch in unserer heutigen Zeit, wir müssen nicht immer nur in die Vergangenheit schauen, der Aufruf, Volk, kehre um. Land, höre wieder auf Gottes Wort. Und zum Herrn das Gebet, Herr, schenke Erweckung. Und fange bei mir an, der auch immer wieder aufgerüttelt werden muss vom Wort Gottes, dass ich nicht einschlafe. Erweckung heißt ja, wach zu sein, den Zeitgeist zu durchschauen, nicht den Ideologien zu verfallen, die sich ausbreiten wollen. Und die gefährlichste Ideologie zurzeit, würde ich sagen, ist die Gender-Ideologie, wo man versucht, Gottes Schöpfungsordnung aufzulösen. Damit stellt man sich diametral gegen Gott, den Schöpfer. Möge Gottes Wort und möge Gottes Gerechtigkeit noch einmal in unserem Land zum Tragen kommen und auch in anderen Ländern dieser Erde. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Und wenn die Sünde von oben her schon zum Teil gut geheißen wird, wie sieht es dann beim Volk aus? Da haben wir den Auftrag, die Einzelnen aus der Verdorbenheit herauszurufen, zurück zum Evangelium von Jesus Christus, zu seiner Liebe und seinen guten Geboten. Vers 35. Des Königs Wohlgefallen wird dem klugen Knecht zuteil, aber den Schandbaren trifft sein Zorn. Liebe Freunde, ein kluger Knecht ist ein gottesfürchtiger Knecht. Er ist ehrlich, zuverlässig und fleißig. Sein Herr kann sich auf ihn verlassen. Ein schandbarer Knecht dagegen führt seine Aufträge nicht treu aus. Er übermittelt Botschaften nicht oder nicht rechtzeitig. Er lässt die Arbeit liegen, versucht jede Minute, wo er nicht beobachtet ist, was anderes zu machen während der Arbeit. Er führt ein faules und unordentliches Leben. Und diesen schandbaren Knecht trifft der Zorn seines Herrn und am Ende die Kündigung. Deshalb gilt für uns als Christen, sei ein zuverlässiger Arbeiter in deiner Firma, in deinem Betrieb, egal wo du stehst. Und auch wenn du Rentner bist, sei auch da ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Wenn man etwas vereinbart oder dir etwas aufträgt, dann führe es treu aus. Denn des Königs Wohlgefallen, und das gilt auch für den Arbeitgeber hier, das kann man jetzt aufweiten auf alle Bereiche, das Wohlgefallen eines anderen wird dem klugen Menschen zuteil, aber den Schandbaren trifft sein Zorn. Soweit einige Gedanken zu Sprüche, Kapitel 14. Heute Abend soll der Herr will und wir leben, machen wir weiter mit Sprüche 15. Und jetzt läuten auch die Glocken zum Gebet. Wir wollen uns erheben und ich möchte jetzt mit uns beten. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du immer wieder auch unser Volk zur Umkehr rufst. Und wir sehen, wie viel auch heute schief läuft gegen dein Wort. Bitte schenk doch Umkehr bei vielen Politikern, bei Verantwortlichen und auch bei jedem Einzelnen. Schenke noch Gnadenzeit. Und danke, dass wir dein Wort noch frei verkündigen dürfen, dass das noch nicht verboten ist in unserem Land. Sei aber auch bei den Ländern, bei den Christen, wo es verboten ist, schenk ihnen Kraft und Mut, dich trotzdem zu bezeugen. Leite uns auch heute durch den ganzen Tag zu deines Namens Ehre. Amen.